NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Daniela Remus. Hallo und herzlich willkommen. Was ist der jüdische Film? Was macht ihn aus? Eine preisgekrönte Miniserie wie Die Zweiflers, die das Leben einer jüdischen Familie in Frankfurt zum Thema hat, oder ein virtuelles Erinnerungsprojekt mit 3D-Videos von Zeitzeugen der NS-Verfolgung, die vermittelt durch eine VR-Brille als Hologramm lebendig erzählen und anschaulich berichten? Was können Filme über jüdische Gegenwart und das Jüdischsein in einem Land wie Deutschland erzählen? Inwieweit können sie jüdische Vielfalt und Selbstverständlichkeit darstellen? Um alle diese Fragen wird es in Zukunft an der Filmhochschule Babelsberg bei Berlin gehen. Denn dort ist im letzten Monat das Forschungszentrum für den jüdischen Film und die audiovisuelle Erinnerung gegründet worden. Eine der Gründungsprofessorinnen ist Lea Wohl von Haselberg. Die Film- und Medienwissenschaftlerin forscht und arbeitet bereits seit Jahren an der Filmhochschule zu diesen und ähnlichen Fragen. Für ihre Dissertation zu jüdischen Spielfilmfiguren nach 1945 erhielt sie beispielsweise von der Universität Hamburg den Josef-Karlebach-Preis. Im Gespräch mit ihr bat ich sie, als erstes zu erklären, was einen Film denn jüdisch macht.
Ja, ein Film kann natürlich nur über sein Thema und die Darstellung, die er beinhaltet, als jüdischer Film bezeichnet werden. Alles andere würde uns ja auf Abwege bringen. Denn wir denken zwar in so einer gesamtgesellschaftlichen oder in so einer Rezeption als Zuschauerin oder Zuschauer denken wir natürlich, naja, ein jüdischer Filmemacher macht ja bestimmt auch einen jüdischen Film. Aber tatsächlich ist das natürlich nicht per se so. Und außerdem sind Filme ja sehr arbeitsteilige Produkte. Das heißt, da arbeiten sehr, sehr viele Menschen dran. Und das bedeutet, dass es natürlich auch nicht ganz so einfach ist, zu sagen, es gibt einen jüdischen Regisseur oder eine jüdische Regisseurin und deswegen ist es ein jüdischer Film. Also man kann sagen, ein Film wird über sein Thema zu einem jüdischen Film, aber für die Jewish Film Studies, also für die wissenschaftliche Forschung, interessiert uns natürlich gar nicht nur ein Korpus von Filmen, sondern auch die Entstehung und die Rezeption, die beteiligten Filmemacherinnen und Filmemacher. Es ist also ein ganzes Netzwerk von Gegenständen und Fragestellungen, von denen dann die einzelnen Filme mit ihren Darstellungen jüdischer Themen eben nur ein Punkt sind.
Jetzt gibt es dieses Zentrum, das ist letzten Monat gegründet worden, jüdischer Film und audiovisuelles Erinnern. Dieses Zentrum soll 3 Säulen haben, habe ich den Pressemitteilungen entnommen. Also jüdische Filmforschung, audiovisuelles Erinnern und Antisemitismus und Film. Mich interessiert, weil wir ja hier in Deutschland sehr viel uns mit Erinnerungskultur und wie die bei uns stattfindet, auseinandersetzen oder auseinandersetzen sollten. Vor allen Dingen dieser Aspekt mit der audiovisuellen Erinnerungen, was darf ich darunter verstehen?
Kollektive Erinnerung ist medial vermittelt. Das ist ja der Unterschied zu individuellen Erinnerungen. Also individuell erinnern wir, was wir selber erlebt haben oder was uns erzählt wurde, beispielsweise von unseren Eltern und Großeltern. Aber kollektive Erinnerung ist medial vermittelt. Das heißt, in einer Gesellschaft wird das erinnert, was medial zirkuliert. Und darin haben eben audiovisuelle Medien eine besondere Rolle. Also Spiel- und Dokumentarfilme sind bis heute wichtige Erinnerungsmedien, obwohl natürlich digitale Formate wie Spiele oder Social Media daneben auch wichtig geworden sind. Aber aktuelle Studien zeigen eben, der Film ist nach wie vor ein zentrales Erinnerungsmedium, das es vermag, die Erinnerung einer Gesellschaft sehr stark zu prägen. Also nehmen wir populäre Filme wie Schindlers Liste, Der Soldat James Ryan oder auch Das Leben der Anderen, um eben mal populäre Beispiele zu nehmen. Und sie prägen unsere Erinnerung an die Shoah, an den Zweiten Weltkrieg oder eben die DDR. Und Filme können eben ein breites Publikum erreichen, aber es sind eben nicht nur die großen publikumswirksamen Filme, die sich lohnen zu untersuchen, weil sie eben über die Emotionalisierung und das Storytelling eine große Wirkung haben, sondern oft sind es auch die kleinen Dokumentarfilme, die eine wichtige historiografische Funktion übernehmen, die sehr fundiert und gründlich recherchieren und sich damit eigentlich an Geschichtsschreibung beteiligen, die Lücken füllen oder Leerstellen, die vielleicht auch ein Narrativ korrigieren oder ergänzen und in der Geschichtsschreibung vielfach übersehene Perspektiven einbringen.
Lässt sich denn zeigen wissenschaftlich, dass solche Filme, also bleiben wir jetzt mal bei diesen populären Filmen, ich erinnere mich Ende der 70er Jahre, darüber ist ja viel geschrieben worden, hat es ja diese US-amerikanische Serie Holocaust gegeben und angeblich soll die ja gerade in Deutschland unglaublich viel angestoßen haben, sich tatsächlich mit der eigenen Vergangenheit zu beschäftigen. Gibt es dazu wissenschaftliche Forschung? Was kann man darüber sagen?
Ja, das Medienereignis der Serie Holocaust, die Geschichte der Familie Weiß, so war der deutsche Titel, ist sehr, sehr breit untersucht worden über eine lange Zeit und man kann darüber sehr viel sagen. 1978 produziert und in den USA ausgestrahlt, ist die Serie dann Anfang 1979 im westdeutschen Fernsehen gelaufen und markiert eigentlich einen Wendepunkt oder wirklich so einen Umschwungpunkt in der deutschen Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus und Shoah. Und das lag natürlich nicht nur an der Serie selbst, sondern eben auch an der breiten Berichterstattung, die das Ganze begleitet hat, den starken Kontroversen, die die Serie auch ausgelöst hat. Das heißt, man kann eigentlich auf ein Dreivierteljahr Berichterstattung in Printmedien und Fernsehen blicken, wo diese Serie schon vor der Ausstrahlung wirklich breit diskutiert wurde und dann auch von Talkformaten begleitet wurde, die jede Ausstrahlung einer der vier Episoden. Und das hat wirklich die deutsche Erinnerungslandschaft und Erinnerungskultur stark verändert, weil es eben erstmals wirklich den Blick auf die Opfer verschoben hat und damit eine neue Perspektive eingebracht hat, von der ich sagen würde, dass sie heute eigentlich die dominierende Perspektive ist. Also das, was man in den 60er und 70er Jahren vorher stark gesehen hat, dass man sich eigentlich an einzelnen Täterfiguren abgearbeitet hat, das passiert eigentlich heute erstaunlich wenig, so weit, dass man sogar sagen könnte, es gibt da eigentlich eine problematische Lücke, weil die Auseinandersetzung mit Täterschaft doch nur noch sehr am Rande passiert und deutsche Erinnerungskultur, wenn man das überhaupt so generalisierend sagen kann, dann doch sehr opferzentriert ist. Also insofern, ja, diese großen Ereignisse, die haben eine sehr, sehr große Wirkung, die prägen die Bilder, die wir im Kopf haben, wenn wir an Holocaust oder Shoah denken, an den Nationalsozialismus sehr, sehr stark. Und Schindlers Liste war sicherlich ein weiterer Punkt darin. Oder auch Claude Lanzmanns Dokumentarfilm Shoah, den zwar vielleicht gar nicht so viele Menschen tatsächlich in den vielen Stunden, die er lang ist, gesehen haben, aber dennoch eine große Bedeutung hat für einen kritischen Umgang mit Archivmaterial, mit Täterbildern. Die ganze Frage angestoßen hat, wovon haben wir eigentlich Bilder und wovon haben wir auch keine Bilder und was können uns Orte eigentlich erzählen von den Ereignissen, die dort einmal stattgefunden haben und von den Spuren, die sich dort eingeschrieben haben oder eben auch nicht mehr.
Wenn man sich jetzt vergegenwärtigt, was Sie gerade ausgeführt haben, welche Macht, Narrative anzustoßen, Erinnerungen zu lenken, doch von filmischem Material eben ausgeht, dann stellt sich mir jetzt ehrlich gesagt umso stärker die Frage in der Gegenwart, diese ganze Zerrissenheit in der Kulturszene, ich sag nur die Berlinale, Skandale, die ganzen Auseinandersetzungen, Boykott von jüdischen Kulturschaffenden, Einladungen, Ausladungen, diese ganze Welle von antisemitischen Gewalttaten, Angriffen, Tätigkeiten und so weiter und so fort. Auf welche Resonanz können Sie denn da hoffen, dass jetzt genau in dieser Zeit Sie mit Ihrem Projekt tatsächlich uns alle voranbringen?
Wir sind ja in der Wissenschaft in einem besonderen Verhältnis zu diesen gesellschaftlichen Debatten. Einerseits können wir natürlich evidenzbasiert und unaufgeregt zu diesen Debatten beitragen und gleichzeitig müssen wir uns nicht im gleichen Maße wie andere Institutionen von diesen Debatten treiben lassen. Darauf müssen wir immer wieder ganz stark beharren. Das heißt, unsere Forschungsthemen wählen wir nicht anhand von tagespolitischen Ereignissen, sondern im Idealfall untersuchen wir Dinge, die auch eine gesellschaftliche Relevanz haben und darin sozusagen dann Mehrwert produzieren. Und gleichzeitig, Sie haben das ja völlig richtig gesagt, in dieser sehr polarisierten, hitzigen Zeit, in der die Debatten um Antisemitismus in der Kulturbranche und eben auch in der Filmbranche sehr stark in so ein Lagerdenken geführt haben, wo sehr stark rhetorisch aufgerüstet, aber in so einer Skandalisierungs- und Empörungslogik darüber diskutiert wird, sind natürlich unaufgeregte Diskursräume wo man ein komplexes und multiperspektivisches Bild als Grundlage für eine kritische Diskussion setzen kann, wo nicht gleich Rücktrittsforderungen gestellt werden, sondern eigentlich erstmal ein gemeinsamer Erkenntnisprozess das Ziel ist. Solche Räume sind natürlich immens wichtig in der Gegenwart. Und ich glaube, dass das Forschungs- und Transferzentrum für jüdischen Film und audiovisuelles Erinnern genau so ein Ort auch sein kann, um eben bestimmte Debatten zu führen. Und wenn man die Berlinale als Stichwort nimmt, wie sie das schon gemacht haben, muss ich ja sagen, dass ich im Moment nicht den Eindruck habe, dass es ein großes Interesse daran gibt, aus den Gräben des Lagerdenkens herauszukommen und nochmal ein produktives Gespräch darüber zu führen, was da eigentlich passiert ist und was da auch möglicherweise problematisch gelaufen ist. Aber das Zentrum kann eben mein Ort dafür bieten, wobei natürlich auch diese Gespräche nicht immer öffentlich geführt werden müssen, sondern manchmal auch in kleineren und geschützteren Räumen passieren können.
Und was würden Sie sich da wünschen? Also wie könnte man zum Beispiel das jetzt idealiter aufbereiten? Also tatsächlich hinter verschlossenen Türen, oder wäre es an der Politik beispielsweise, da jetzt tatsächlich öffentlich eine neue Phase anzustoßen?
Also es ist unbedingt an der Politik, eine neue Phase anzustoßen und festzustellen, dass Skandalisierung, Empörung und autoritäre Reflexe dem Thema nicht geholfen haben in den letzten 3 Jahren. Das sehe ich schon ganz klar so. Und wir wissen, dass unsere Gesellschaft strukturell antisemitisch und rassistisch ist und dass es deswegen Sinn macht, dass wir unsere Institutionen, in denen wir arbeiten und in denen wir uns bewegen, als Teil dieses Problems begreifen und kritisch auf unser eigenes Handlungsumfeld blicken. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach Filmfestivals, was Rassismus angeht, zunehmend tun. Und bei Antisemitismus ist es noch nicht der Fall. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass da alle Institutionen sich selber in der Verantwortung sehen.
Sie hörten ein Gespräch mit Lea Wohl von Haselberg, Gründungsprofessorin des Forschungszentrums für jüdischen Film und audiovisuelle Erinnerung an der Filmhochschule Babelsberg. Als ich sie um einen Musikwunsch bat, mit jüdischem Bezug für unsere Sendung, fiel ihre Wahl auf eine Filmmusik, und zwar auf den Song »The Way We Were«.
Ja, The Way We Were ist ein US-amerikanischer Film, 1973, mit Barbara Streisand und Robert Redford in der Hauptrolle. Es ist ein sehr, sehr interessanter und komplexer Film zum amerikanisch-jüdischen Verhältnis, zu der Frage, wie eigentlich die nicht-jüdische amerikanische Mehrheitsgesellschaft und Jüdinnen und Juden in den USA in den 70er Jahren zusammenleben. Und Barbara Streisand ist natürlich auch deshalb eine ganz interessante Figur, weil ich glaube, dass sie in jede ihrer Rollen und in jede der Figuren, die sie gespielt hat, eigentlich so eine gewisse Jewishness reingetragen hat, zumindest für ein US-amerikanisches Publikum.
Das war The Way We Were. Komponiert und getextet haben es Alan Bergman, Marilyn Bergman und Marvin Hamlisch. Und gesungen hat es Barbara Streisand. Die US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin, als Kind jüdischer Eltern in Brooklyn geboren, nahm bereits als Teenager ihre ersten Demobänder auf, sang in Nachtclubs und spielte in Musicals mit. Und schon ihr erstes Album war enorm erfolgreich, zahlreiche andere Preise folgten, Alben, die sich millionenfach verkauften, Tourneen, die binnen kürzester Zeit ausverkauft waren. Barbara Streisand gehört damit zu den erfolgreichsten Sängerinnen weltweit. Und jetzt kommen wir zu den Nachrichten.
Die Initiative Kufjas in Buchenwald darf am Sonntag auf dem Gelände der Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers keine Mahnwache für die Opfer in Gaza abhalten. Das Verwaltungsgericht Weimar wies einen Eilantrag gegen eine entsprechende Entscheidung der Stadt ab. Die beabsichtigte Verknüpfung des Gedenkens in Buchenwald mit dem Krieg im Nahen Osten verletzt nach Auffassung des Gerichts die Würde der Opfer der Shoah. Die Initiative kann beim Oberverwaltungsgericht Beschwerde gegen die Entscheidung einlegen. Die Stadt Weimar hatte die geplante Kundgebung auf dem Gelände des ehemaligen KZs Buchenwald untersagt und als Ausweichort den Theaterplatz angeboten. Dagegen war die Initiative mit der Argumentation vor Gericht gezogen, es dürfe keine Haus- und Sprechverbote wegen Palästina-Solidarität oder Kritik an Israel geben. Hintergrund ist, dass im vorigen Jahr einer Frau mit Palästinensertuch der Zutritt zur Gedenkstätte Buchenwald verweigert wurde. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein erklärte, die Absicht von Aktivisten, diesen Ort des Gedenkens für respektlose Selbstinszenierung missbrauchen zu wollen, sei ein skandalöser Angriff auf die Erinnerungskultur, den wir nicht dulden dürften. Altbundeskanzler Olaf Scholz wird für seine Verdienste um das jüdische Leben in Deutschland mit der Leo-Beck-Medaille ausgezeichnet. Der Präsident des Forschungsinstituts für deutsch-jüdische Geschichte, David Merwell, sagte dem Tagesspiegel, Scholz habe sich besonders für die Bewahrung der Geschichte und Erinnerung der deutschsprachigen Juden engagiert. Außerdem habe er jüdisches Leben im heutigen Deutschland unterstützt. Das Forschungsinstitut für deutsch-jüdische Geschichte mit Hauptsitz in New York würdigt mit der Auszeichnung seit 1979 Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise um die gemeinsame deutsch-jüdische Kultur verdient gemacht haben. Das Erich-Maria-Remarque-Friedenszentrum in Osnabrück zeigt vom 16. April an die Wanderausstellung Thomas Gewe – Zeichnungen eines kindlichen Historikers. Gezeigt werden Zeichnungen eines jüdischen Jugendlichen über das Konzentrationslager Buchenwald. Der damals 15-jährige Thomas Gewe hatte die Bilder kurz nach der Befreiung des Lagers angefertigt. Sie zeigen den Alltag im KZ mit Appell, Essensausgabe, Arbeit, Krankheiten und SS-Terror. Die Originale werden in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem verwahrt. Gewe gehörte zu den 903 Kindern und Jugendlichen, die das Lager überlebten. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Daniela Remus am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Shlomo Bistritzki aus Hamburg.
Gestern ging das Pessachfest zu Ende. Wir haben die Freiheit gefeiert. Doch sind wir wirklich frei? Kaum ist das Fest vorbei, treten wir in die Zeit des Omerzählens ein. Jene 49 Tage zwischen Pessach und Shavuot, dem Tag der Gesetzgebung am Berg Sinai. Dieses Zählen ist weit mehr als eine bloße Erinnerung. Es ist ein Prozess der seelischen Reifung für jeden Einzelnen. Der Midrasch erzählt von einem Minister, der im Kerker saß. Der König besuchte ihn und gab ihm zwei Versprechen. Ich werde dich befreien und später werde ich dir meine Tochter zur Frau geben. Als der Minister freigelassen wurde, erkannte er die Ernsthaftigkeit des Königs. Voller Vorfreude begann er, die Tage bis zur Hochzeit zu zählen. So erging es den Kindern Israels. In Ägypten versprach Gott ihnen durch Mosche: Ihr werdet ausziehen und nach 50 Tagen die Tora empfangen. Nach dem Wunder des Auszuges begannen sie spontan zu zählen. Dies ist der erste Aspekt der Weg von der physischen Freiheit zur geistigen Bindung der Hochzeit mit der Tora. Kabbalisten betonen, dass die Vorbereitung auf eine Hochzeit nicht aus dem Kauf von Möbeln besteht, sondern aus innerem Wachstum. Es geht darum, aus dem Egoismus herauszutreten und Hingabe zu lernen. Die Omer-Tage sind Tage der Reinigung. Wir untersuchen, was unsere Verbindung zum Göttlichen stört und stärken unsere inneren Kräfte. Ein zentraler Punkt dieser Zeit ist die Arbeit an den Charaktereigenschaften, Tikkun Amidot. Interessanterweise gibt es unter den 613 Geboten kein explizites Verbot, ein zorniger, stolzer oder gieriger Mensch zu sein, solange dies nicht zu einer verbotenen Tat führt. Rabbi Chaim Vital erklärt dazu, die Tora lehrt uns, wie wir das Gefäß füllen, aber nicht, wie wir es herstellen. Die Arbeit am Charakter geht der Tora voraus. Auf einem hochmutigen oder zornigen Menschen ruht die göttliche Gegenwart nicht. Er und ich können nicht am selben Ort wohnen, sagt Gott über den Stolzen. In diesen Tagen prüfen wir das Gefäß selbst. Sind wir bereit für die Verbindung mit dem Schöpfer? Kann man sich überhaupt ändern? Das Buch Sefer HaChinuch lehrt, hinter den Taten folgen die Herzen. Der Weg zur Veränderung führt über das konkrete Tun und Denken. Statt im Gefühlen zu verharren, sollten wir uns auf unsere Handeln konzentrieren. Ein Schlüssel zum Erfolg ist der Fokus auf begrenzte Zeiträume. Die Kabbalah weist jeder Woche der Omer-Zeit eine Eigenschaft zu, zum Beispiel Chesed, Güte. Diese Etappen helfen uns, unsere Kräfte zu bündeln, statt uns in lebenslangen Vorsätzen zu verlieren. Die Tage der Freiheit sind vorüber und die Zeit der inneren Arbeit hat begonnen. Möge diese Arbeit uns selbst und unsere Umgebung bereichern. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Shlomo Bistritzki aus Hamburg. Zum Schluss hören Sie das Is Gadal, Veis Kadash. Übersetzt lautet der Text: Erhoben und geheiligt werde sein großer Name in der Welt, die er nach seinem Willen erschaffen, und sein Reich erstehe in eurem Leben und in euren Taten. Es singt Kantor Julius Stolberg. Oh.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.